Herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner.
Und ich bin Schäpitz, Holger Schäpitz. Episode Nummer 5, Däffner.
Wahnsinn.
Und wir müssen reden, denn es ist so viel passiert. Und ich muss mir ja sagen, ich ertappe mich schon beim Joggen morgens dabei, wie ich dir Argumente entgegenschleudere und wie ich es gar nicht erwarten kann, dich dann abends hier fertig zu machen.
Fängst du auch an zu boxen wie Rocky beim Joggen?
Nein, das noch nicht, aber es ist schon, wenn die Leute mich beobachten, denken die wahrscheinlich, ich würde Selbstgespräche führen. Dabei habe ich schon die Argumente, Däffner, das sage ich dir so und so.
Von mir gibt es ja für dich ab und zu mal eine aufmunternde WhatsApp, wenn du meinen Argumenten in deinen Artikeln folgst. Dazu kommen wir noch. Wir wollen nämlich heute mal das Ganze etwas anders aufziehen. Normalerweise haben wir ja zwei Schwerpunktthemen, die wir kontrovers diskutieren. Und heute haben wir gesagt, es hat sich so viel aufgestaut an Themen der letzten Wochen, die nach wie vor aktuell sind, die sich weiterentwickelt haben. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen die weiterverfolgen und auch eine weitere Zwischenbilanz ziehen. Zum Beispiel sind es Themen, wir teasen es ganz kurz mal an, Italien, Deutsche Bank, Tesla und die DAX-Entwicklung. Ja, und ich muss ja sagen, eine schlechte Zeit für Optimisten, denn ich persönlich liege ja bei diesen Wetten, die wir immer mit diesen Themen verbinden, ich glaube fast gefühlt überall zurück. Also Tesla unter $300, auch wenn sie jetzt gerade etwas aufholt. Die Deutsche Bank, ein absolutes Debakel, unter 10 Euro gefallen. Auch darüber, wie gesagt, werden wir reden. Und der DAX ist unter die 13.000 Marke gefallen, bei der wir unsere Wette formuliert haben und ich ja mich da zu breitschlagen habe lassen von dir, muss man einfach so sagen.
15.000.
Das war in der Tat auch für mich als Optimisten etwas optimistisch.
Ja, aber diese Wette, ich bin gespannt. Also wir werden auf jeden Fall auch über den DAX reden. Und alleine das wird spannend zu sein, zu sehen, wie der Däffner hier versucht zu argumentieren, wie wir diese 2000 Punkte in diesem Jahr noch machen sollen. Aber ich habe einen Hedgefondsmanager getroffen, der sogar unseren Podcast hört. Das hat mich besonders gefreut, dass wir auch richtige Profis haben, die eigentlich gar nicht so viel Zeit haben. Und er hat gesagt, deine Italien-Wette, die könntest du gewinnen. Und wir hatten ja, ich glaube, vor 2 Wochen haben wir gewettet, dass die italienischen Staatsanleihen ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten werden. Und er meinte, das wirst du wahrscheinlich hinbekommen.
Weil die Aber Märkte, man muss sagen, zwischendrin warst du vorne. Ja. Und das war ja in der Tat ein Krisenniveau. Und das haben sie zwischenzeitlich eben deutlich überschritten, weil plötzlich Panik an den Märkten herrschte.
Aber mittlerweile ist wieder so, Friede, Freude. Ich würde sagen, fast schon so Däffner-Stimmung bei Italien.
Oh,
und das ist so absurd. Es ist die eurokritischste Regierung, das in der drittgrößten Ökonomie der Eurozone, also völlig terra incognita. Und was man auch noch sagen muss, ein Superminister im Amt. Und während du wahrscheinlich am Wochenende am See gelegen hast, habe ich mir mal angeschaut, was dieser Mann so akademisch, er ist ja Professor, was er akademisch geleistet hat und bin auf spannende Artikel gekommen. Und seine Idee war, wie man die Schuldenkrise löst. Die EZB solle doch einfach mal die Schulden monetarisieren, sprich Geldpresse an und die Schulden einfach weggedruckt und dann sind sie weg. Das war so seine Idee. Und da sagst du, alles bestens in Italien?
Naja, das sind ja wissenschaftliche Ideen und jetzt ist er sozusagen Minister und ist in der Realpolitik angekommen und da zählt dann eben das Faktische, ja, das Machbare, ja, das wird der Professor dann sicherlich auch erkennen müssen. Aber mein Highlight zu Italien war ja wirklich letzte Woche ein Artikel auf Welt.de. Man kann ja auch mal den eigenen Laden loben. Da hieß es unter der Überschrift Italien 4 Gründe, warum das Land nicht pleite gehen darf. Im Einleitungstext steht da geschrieben, trotz aller jetzt anschwellenden Forderungen und Hinweise, dass Italien tatsächlich die Eurozone verlassen könnte, ist dieses Szenario aus aktueller Sicht extrem unwahrscheinlich, denn die Währungsgemeinschaft ist für den Exit eines ihrer Giganten schlichtweg nicht gerüstet. Das würde den Bankrott des Landes bedeuten und wohl eine weltweite Finanzkrise auslösen. Welt nennt 4 Gründe, warum eine Pleite zum jetzigen Zeitpunkt nicht passen darf. Das war ein sehr, sehr vernünftiger Artikel und das Allerschönste daran war der Name des Autors, Holger Schäpitz.
Ja.
Und daraufhin habe ich dir eine WhatsApp mit Applaus geschickt, weil du quasi meiner Argumentation von vor 2 Wochen gefolgt bist, als du ja noch lauthals gefordert hast, Italien müsse aus dem Euro austreten, der Italexit soll kommen, nur das wäre die Chance von Italien. Daraufhin habe ich ja argumentiert, das würde extreme Verwerfungen, das wäre nicht gut für uns alle. Und du hast dich sozusagen meine Argumentation
bekehren
von Saulus zum Paulus.
Überhaupt
herzlich willkommen. Also wir sind hier offen und es freut mich, dass wir hier doch mit Argumenten dann doch noch überzeugen können, selbst dich.
Nein, du hast die Geschichte ja nicht bis zu Ende gelesen.
Habe ich sehr wohl.
Däfner, weil da steht nämlich drin, dass wir die Verhältnisse schaffen müssen, dass ein Land auch bankrott gehen kann und nicht alle mit in den Abgrund zieht. Denn nur wenn ein Land auch wirklich spüren kann, die Konsequenzen seines Tuns, dann kann es auch gut werden. Und du darfst nicht vergessen, Italien hat eine Schuldenquote, wenn man die Tagezahl mit dazu zieht, von 160%. Erinnerst du dich noch?
Ding Dong,
macht's Ding Dong, was schon mal 160% war. Das war Griechenland.
Ja, ja, und genauso wenig ist Griechenland aus der Eurozone ausgeschieden.
Aber du weißt, was wir da für eine Krise hatten, eine weltweite Schuldenkrise hatten wir. Und Italien steht nicht so da. Und was die Merkel
Griechenland
hier veranstaltet,
übrigens steht viel besser da mittlerweile, aber anderes Thema.
Ja, aber wie lange haben wir da, wie viel Geld haben wir da reingeschossen, wie viele Krisen später? Also ich wäre da nicht so optimistisch. Also ich würde meine Wette auch weiterhin beibehalten. Das ging ja darum, dass die italienischen Anleiherenditen wieder nach oben gehen. Und da gebe ich mich noch nicht geschlagen. Also da kann noch viel passieren. Und du weißt ja, Italien hatte seit dem Nachkrieg 65 Regierungen. Und wer weiß, vielleicht haben wir bald die 66. Regierung. Und, ja, und
aber jetzt haben wir ja erstmal eine und die Märkte sind froh, dass es nicht sofort zu Neuwahlen kommt, die ja von vielen dann als Referendum über den Euro gleich hoch postuliert wurden. Also das war auch mal wieder eine Übertreibung, die Panik, die an den Märkten herrschte. Und da gilt dann auch wieder meinem Motto, politische Börsen haben kurze Beine.
Ach, schön.
Ja. Aber ich habe auch noch ein Thema, das wir diskutiert haben. Oh. Das war ja eigentlich eines deiner Themen. Du hattest ja gesagt, Tesla, Elon Musk ist und die Firma und Elon Musk, die sind ja überhaupt total überbewertet und ja.
Gefällt mir. Das ist, würde ich beibehalten, die Wette.
Ja, 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 ja.
Wunderbar.
Und auf die Tesla-Aktie haben wir gewettet und da gab es ja auch wieder einiges an Schlagzeilen, die genau in deine Richtung gingen. Ja.
Ja?
Da ist zum Beispiel das Model 3, also das Model, an dem jetzt alles hängt bei Tesla, weil es das Modell für den Massenmarkt werden soll. Und wenn das scheitert, dann scheitert Tesla. Das ist auch ganz klar. Wenn es aber ein Erfolg wird, dann wird Tesla höchstwahrscheinlich auch ein Erfolg. So, und dann gab es in Amerika ein sehr einflussreiches Testmagazin, wahrscheinlich sowas ähnliches wie die Stiftung Warentest hierzulande. Consumer Reports heißt das. Und die haben das Model 3 getestet und dann sozusagen nicht empfohlen ist zu kaufen mit der Argumentation, der Bremsweg wäre zu lange. Und Tesla hat sofort reagiert. Und sie können ja quasi per über die Luft
Software-Update
schicken, ja, weil das Ganze ja eingebaute sozusagen SIM-Karten hat und über Nacht sozusagen über ein Software-Update wie auf dem iPhone dann sozusagen das Auto neu konfigurieren ist geschehen und prompt hatte Tesla dieses Model 3 einen 6 Meter verkürzten Bremsweg und der Tester war so begeistert, hat gesagt, dass in seiner Karriere überhaupt noch nie passiert, 19 Jahren, dass sowas möglich ist und hat prompt das Model 3 zum Kauf empfohlen. Vorher hat die ganze Welt, viele Lokalzeitungen in Deutschland haben geschrieben, oh, Finger weg vom Model 3. Glaubst du, einer hat das Thema aufgegriffen, dass man das Model 3 jetzt kaufen soll? Nein, das wurde totgeschwiegen. Und da kann ich Elon Musk eigentlich ganz gut verstehen, der sauer auf Journalisten ist und die jetzt auch basht sozusagen, weil er halt immer niedergeschrieben
wird. Der Trump, der Unternehmensführer. Aber jetzt zeigt doch dieses Beispiel. Möchte jemand ein Auto fahren, wo da eben mal der Bremsweg verlängert, verkürzt, da passiert diesmal und das mal. Das zeigt dir doch dieser Elon Musk, das war auch meine Argumentation damals, er hat halt keine Expertise, was Autos anbetrifft. Der mag Technologie, der mag eine Vision haben, aber dieser Mensch weiß einfach nicht, wie man ein Auto baut. Und das ist sein Grundproblem. Und er hat auch, wenn du sein ganzes Unternehmen dir anguckst, er hat in seinem Board, also in seinem Aufsichtsrat, hat er keinen Techniker sitzen, hat nur seine Getreuen um sich drumherum. Und du darfst auch nicht vergessen, Elon Musk ist gleichzeitig Chef und gleichzeitig Chefaufseher, also überwacht sich quasi selbst. Das ist wie so ein kleiner Sonnengott. Und das wird das Unternehmen, das wird zum Problem fürs Unternehmen. Und wenn du siehst, seine Tweets, seine gesamten Sachen, ich würde sagen, Daphne, die Wette, $300, die hast du leider verloren. Wir haben 298, glaube ich, steht es gerade.
Knapp drunter.
Es ist knapp, aber kein Mensch möchte ein Auto kaufen, wo der Bremsweg mal eben oder dies oder
über
der Mast.
Über 400.000 Vorbestellungen weltweit mit Anzahlung von $1.000. Ja, ja. Und ab Ende Juni laufen dann die Bänder auf noch größeren Touren für das Model 3, das wird dann erfolgen.
Übrigens, 5.000 Wagen.
Die Wirtschaftswoche hat jetzt geschrieben, dass ein Ingenieurdienstleister aus Deutschland, also über jeden Zweifel erhaben, jetzt mal nachgerechnet hat, was das Model 3 so kostet. Und dann haben die ausgerechnet Materialkosten von $18.000, Produktionskosten von $10.000. Und das Model 3 soll ja ab $35.000 kosten. Also bleiben auf jeden Fall $7.000 hängen. So viel zu deiner Argumentation, dass Tesla nie Geld verdienen wird. Also damit verdient man Geld. Und wenn man diese Produktion dann schnell hochschrauben kann, dann wird man sehr schnell sehr profitabel werden.
Ich habe ja immer noch meine Zweifel, aber
die Wette läuft.
Die Wette läuft, genau. Und wir haben noch eine andere Wette. Deutsche Bank, das war das Thema letzte Woche. Und das Schöne war ja, wir hatten die Wette gerade fixiert, die Aktie bei 10,26 und am nächsten Morgen nach unserem Wette stürzte sie unter die 10 Euro. Und was war passiert? Aus Amerika gab es wieder schlechte Nachrichten. Wir erfuhren dann beispielsweise, dass eine US-Tochter oder mehrere US-Töchter auf so einer Liste problembeladener Banken sind. Und das haben wir erst nach einem Jahr erfahren und alle dann so, huch, haben wir das auch noch erfahren? Das hätte die Deutsche Bank uns ja mal sagen können. Und dann dieser ganze Rückzug von der Wall Street, wir wollen da weniger Geschäft machen, weil es nicht so gut läuft, erschien dann natürlich in einem ganz anderen Licht. Und wir haben dann den ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank befragt und er hat eine relativ düstere Prognose abgegeben und das sieht für deine Wette auch nicht gut aus. Der meinte, wenn erstmal die nächste Rezession käme, dann könne die Deutsche Bank da nicht überleben. Entweder müsste sie in die Arme einer anderen Bank kommen oder sie müsse abgewickelt werden. Und man muss überlegen, wenn eine Bank in guten Zeiten wie jetzt, die Deutsche Bank, so wenig verdient, das ist ungefähr ein Dreißigstel von Santander beispielsweise in Europa, in einer deutschen Ökonomie, die wahnsinnig läuft, wie soll es erst aussehen, wenn es mal schlecht kommt? Und die Frage habe ich mir auch gestellt und frage mich, 10 Euro, da würde ich nochmal neu sagen, das wird am Jahresende unter 10 Euro stehen.
Da sind ein paar gute Argumente dabei, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Oh. Aber man muss natürlich sagen, klar, eine gute Konjunkturlage, die erleichtert manches, aber die Sonderkonjunktur für Banken ist ja immer noch eine andere, die ist ja immer noch von der Krisenaufarbeitung geprägt, die ist immer noch davon geprägt, dass Regulierungen erschwert wurden für die Banken. Das ist immer noch von Milliardenstrafen geprägt, bei der Deutschen Bank vor allem, die man abstottern muss und so weiter und so fort. Und man ist einfach ein Sanierungsladen, der mittendrin steckt im Aufräumen und deswegen kann man einfach nicht so profitieren. Und diese Geschichte aus Amerika, also da muss man schon auch sagen, ein Schelm, der Böses dabei denkt, ja. Also, dass die US-Konkurrenz die Deutsche Bank auf dem Kicker hat und Trump überhaupt auch vor allem deutsche Unternehmen auf dem Kicker hat, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und ja, es sind so ein paar komische Zufälle, dass ausgerechnet an Fronleichnam, wo in Deutschland ein Börsenhandel mit sehr geringen Umsätzen stattfindet, dann so eine Meldung hochkommt, die von amerikanischen Medien da veröffentlicht wurde. Und dann kommt heraus, dass die Deutsche Bank jetzt seit einem Jahr schon auf Beobachtungslisten von der Fed steht und sozusagen als eine Art Problembank eingestuft wird. Nicht die ganze Deutsche Bank, sondern nur der US-Teil der Deutschen Bank, muss man ja auch dazu sagen. Und das hat dann natürlich seine Wirkung beim Aktienkurs nicht verfehlt. Und da haben sicherlich viele gut verdient daran, die auf sozusagen fallende Kurse bei der Deutschen Bank spekulieren. Da gibt es ja sehr viele auch Analysten, die die Aktie runtergestuft haben. Also da muss man schon sagen, wie gesagt, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und
Verschwörungstheorie. Das vom Defner hier zu hören, der doch eigentlich immer der Optimist ist. Und am Markt müssten doch dann die Defners kommen und müssten schreien, kaufen, 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 wenn die Aktie unter 10 Euro fällt.
Es haben ja wieder ein paar eingesammelt, ja, auch selbst am nächsten Tag. Am Freitag kam nämlich noch eine schlechte Nachricht, eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch Standard & Poor's. Trotzdem konnte dann die Aktie nach diesen schlechten Nachrichten zulegen. Also vielleicht gilt jetzt für die Deutsche Bank sozusagen, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Morgen nicht mehr weit.
Sehr schön. Das wird der Spruch sein, den Sie von Döpfner wahrscheinlich noch häufiger hören, bis zum Jahresende, bis wir die Wetten hier mal angucken und ich würde wetten, bei der Deutschen Bank wird die Nacht noch schwärzer. Ich würde eher sagen, das ist Nacht ohne Morgen.
Ja, du meinst, das Licht am Ende des Tunnels kann auch der Ihnen gegenkommende Zug sein.
Nein, ich sehe da doch gar kein Licht. Okay, also wir kommen zu einer weiteren Wette und die gefällt mir besonders. Da geht es um den deutschen Aktienindex DAX. Und da hat sich ein Mann namens Defner hinreißen lassen, 15.000 Punkte bis zum Jahresende auszurufen und das war im Zusammenhang mit Sell in May and Go Away. Und dann habe ich mir den Mai mal angeguckt. Es war ein Minusmonat. Jetzt nicht so dicke Minus, aber wer das befolgt hätte, diese Regel, die du ja damals für wenig aussichtsreich befandst, der hätte jetzt schon Verluste sich erspart.
Sich erspart. Ja. Die Frage ist, bei hätte Fahrradkette, wäre er denn dann auch wieder eingestiegen? Ja, das ist immer die Frage. Und wo wäre er denn im Mai ausgestiegen? Vielleicht letzte Woche, als wir da sozusagen im Tief waren und hätte dann auch wieder jetzt die Gewinne seitdem verpasst. Also das ist immer so diese, im Nachhinein ist man immer schlauer an der Börse. Da kann ich immer ganz genau sagen, wann und wie ich hätte aussteigen sollen. Aber ich bleibe dabei, dass hin und her Taschen leer macht, ja, und im Mai aussteigen und im Juni wieder ein oder im September wieder einsteigen. Man kann sehr, sehr viel an Kursgewinnen verpassen. Man sollte eigentlich an der Börse einfach auf lange Sicht engagiert sein, am besten mindestens 10 Jahre. Denn in solchen Zeiträumen macht man dann statistisch gesehen eigentlich kaum Verlust, wenn man auf breite Indizes setzt und auf einen breiten Markt wie den DAX oder am besten einen weltweiten Aktienfonds setzt.
Ach, ja, hast du das schön gesagt? Ich könnte auch sagen, diese Sektion war gesponsert bei, weiß ich gar nicht, könnten wir auch mal, also wenn du es mal so schön erzählst. Ach,
nein, wir sind ja eben nicht gesponsert. Sponsor, sondern unabhängig. Das ist ja das Schöne. Und deswegen können wir hier unabhängig und frei und frank unsere Meinung sagen. Das ist das Schöne. Deswegen müssen wir nie
irgendwas anpreisen. Und deswegen sage ich dir, die 15.000 werden wir nicht bis zum Jahresende sehen. Hast du nicht vergessen, dass 67% der DAX-Umsätze werden im Ausland gemacht? Gab es da einen Mann namens Trump, der in der vergangenen Woche die größten Zölle gegen ganz viele seiner Freunde verhängt hat? War das so? Ja, möglicherweise die 67% der Umsätze aus dem Ausland, möglicherweise werden das nicht mehr so viele sein.
Auch da gilt.
Oder diese werden nicht mehr ganz so profitabel sein, weil ja die Zölle abgezogen werden müssen. Und da weißt du nie, was passiert. Also irgendwann 15.000, das wird nicht passieren. Ich würde jetzt auch nicht Mann und Maus rausgehen und ich bin wahrscheinlich ähnlich ein Anhänger wie du, zu sagen, wenn ich mir den Rest der Eurozone angucke, was da mit Anleihen passiert, dass man besser in Aktien aufgehoben ist als in Anleihen. Aber 15.000, Defner.
Naja, aber nochmal zu auch Trump, was du jetzt wieder bringst. Auch da wird wieder gelten, was ich auch schon mal als eine These hier diskutiert habe. Politische Börsen haben kurze Beine. Und jetzt haben wir gerade hier Trumps Strafzölle auf dem Tisch und große Aufregung. Auch das wird sich irgendwo wieder nicht in Wohlgefallen auflösen. Aber da wird man sicherlich auch einen Deal finden. Und ich kann nur nochmal sagen, Nordkorea als Beispiel. Da gibt es jetzt tatsächlich ein Gipfeltreffen zwischen Trump und dem Nordkorea-Chef. Also es tut sich überall was, sowohl in der politischen Entwicklung, vor allem aber auch in der Einschätzung der Märkte dieser politischen Risiken. Da geht man eben auch wie im Fall Italien dann schnell wieder zur Tagesordnung über. Und deswegen wird der DAX dann auch diese Themen bis zum Jahresende abarbeiten. Und wie gesagt, es war ein ehrgeiziges Ziel. Ich habe mich da hochhandeln lassen, aber
der dabei. DAX,
ich bleibe natürlich dabei. Hallo.
Und im Zweifel werden die...
Und wenn es nur 14.000 werden, fühle ich mich zumindest als moralischer Sieger.
Okay.
Und
oder die Menschen aus Nordkorea, die dann alle frei sind, weil der Trump ihnen die Freiheit gemacht hat, der wird dann die DAX kaufen.
Das sagt doch kein Mensch. Aber es gibt Fortschritte auf dieser Welt. Ja, es sind manchmal kleine Schritte, ja, im Gegensatz zu den Weltuntergangsprognosen, die ein gewisser Chapitz dann immer verkündet. Ja. Aber unser optimistischer Ansatz ist ja, dass man sagt, okay, die Menschheit kann sich in kleinen Schritten zum Besseren verändern und das macht Mut für das Morgen.
Schön. Jetzt Mut fürs Morgen. Ja, jetzt haben wir so viele Themen, haben wir durch. Jetzt,
dann kommen wir doch noch zu unseren Rubriken. Die wollen wir ja, das sind ja die Rubriken, die wir nicht diskutieren. Die wir jede Woche haben, Bulle und Bär. Jeder darf einen optimistischen und einen pessimistischen Ansatz verkünden.
Und du fängst an mit deinem Bär der Woche.
Ich senke den Daumen.
Du denkst den Daumen. Jetzt bin ich gespannt.
Über das Anlageverhalten der Deutschen. Da gab es wieder neue Zahlen in dieser Woche. Das Geldvermögen der Deutschen wird ja immer wieder so paar Monate dann mal veröffentlicht. Jetzt ganz aktuell, auf aktuellstem Stand, ist das Geldvermögen der Deutschen bei 5,9 Billionen Euro. Es hat sich sogar etwas vermehrt, aber leider nicht.
5,9, sag nochmal.
5,9 Billionen Euro.
Wow.
5.900 Milliarden Euro.
Ja.
Jetzt kannst du ja mal ausrechnen, wie viel Geldscheine man da übereinander stapeln muss und wohin da man kommt.
Ob es bis zum Mond geht oder
Mond,
so?
Mars, keine Ahnung. Aber das sind ja auch Vergleiche, mit denen kann man nicht
anfangen.
Das
ist zweimal das deutsche Bruttoinlandsprodukt.
Oh.
Wow.
Sogar mehr als die Staatsverschuldung Italiens.
2,3 Billionen. Okay, aber Entschuldigung,
Also nochmal, 5,9 Billionen haben, und das ist nur eben Geldvermögen und Anlagevermögen, da sind keine Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände mit drin. So, und dieses Geld ist aber ganz, ganz schlecht angelegt. Nur 7% dieser 5,9 Billionen, nämlich 424 Milliarden, stecken direkt in Aktien. Und weitere 10% stecken in Investmentfonds. Und der Rest, der größte Teil von 2,2 Milliarden Euro, der steckt in Versicherungen, Pensionskassen. Und 2,1 Milliarden von diesen 5,9, also ein weiteres Drittel ungefähr, liegt einfach so auf Konten rum. Auf Spar- und Sicht- und Termineinlagenkonten.
Auf dem Girokonto auch?
Ja, zum Beispiel. Oder bei irgendwelchen Termingeldern, wo es überall fast nur 0% Zinsen gibt. So. Und das ist der große Fehler, den die Deutschen machen. Wir haben neue Inflationszahlen bekommen. Im letzten Monat, im Mai, lag die Inflation bei 2,2%. Und die Deutschen wollen ja immer gern ihr Geld sicher einlegen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann kann man nur das Resümee ziehen. Sicher ist bei der Geldanlage der Deutschen nur das eine, dass sie ihr Geld vernichten. Auf lange Sicht. Bei 2,2% Inflation und 0% Zins wird das Geld
das ist
eben
guter
jedes
Bär der
Jahr
Woche, das muss ich wirklich sagen.
2%
weniger. Da muss ich selbst, da kriegst du von mir, also als Bulle so einen Bären zu machen, das ist wunderbar.
Der bullische Ansatz ist natürlich, Leute, legt einen Teil eures Geldes in Aktien an und macht was draus.
Und gerade wer unsere Sektion hier über Italien gehört hat und wer weiß, was mit den Anleihen alles passieren kann. Und dann hat er sein Geld in Lebensversicherungen.
Ja, die Lebensversicherungen investieren in Staatsanleihen, in pseudosichere Papiere aus Italien.
Ja, der sollte mal drüber nachdenken. Also Dollarbär der Woche. Da muss ich mit meinem Bär der Woche.
Da muss man wirklich fragen, was ist riskanter? Staatsanleihe aus Italien, für die ich dann mickrigen Zins von 1-2% kriege. Ja. Oder eben eine schöne Dividendenaktie aus dem DAX, ja, die vielleicht 3% Dividende bringt. Einfach mal so gefragt.
Schöne Frage. So, jetzt komme ich zu meinem Bär der Woche. Mein Bär der Woche ist die Farbe Rot.
Oh.
Rot.
Kommunistisch.
Das ist nicht meine Ostvergangenheit. Nein, es liegt auch, ist auch nicht meine Bundesliga-Mannschaften, die 6 rote Karten in diesem Jahr bekommen hat. Es ist nicht Wolfsburg. Also falls jemand denkt, die haben auch 6 rote Karten in diesem Jahr bekommen, es ist nicht Wolfsburg. Es gibt noch eine zweite Mannschaft mit 6 roten Karten, aber das ist es auch nicht. Rot ist deswegen
für mich
der Bär der Woche.
Was war es denn für eine Mannschaft? Leipzig war deine Mannschaft.
Natürlich, ich bin als Leipziger. Ich glaube, das ist die unsympathischste Mannschaft der Bundesliga. Also zumindest werde ich angefangen. Und meine Kinder fangen jetzt schon an. Die haben so solche Red Bull-Dinger in der Schule.
Wollen sie doch lieber Bayern-Fan zu werden?
Nein, die ziehen sie nicht mehr an in der Schule, weil sie gedisst werden, wie es im Neudeutsch heißt.
Bloß weil das eine Mannschaft ist, die ein Investor investiert hat.
Ja. Das müsste dir gefallen.
Ja, natürlich.
Und das ist sogar ein
Red Bull-Vergleich.
Da ist der Bulle sogar
im Programm.
Also wunderbar. Aber ich bin trotzdem
Bayern-Fan.
Du bist Bayern.
Ja gut, aber wir wollen jetzt nicht
Jetzt
habe ich mich noch unsympathischer gemacht.
Nee, ich glaube, das ist die zweite unsympathische. Ich glaube, Red Bull ist noch unsympathischer. Aber ich wollte eigentlich rot machen, weil es rot steht für die Schnäppchenfarbe schlechthin. Und immer wenn ich früher eingekauft habe.
Ich bin ja auch der totale Schnäppchenjäger.
Und ich sah rot, dann wusste ich, es ist ein Schnäppchen. Aber das Rot ist nicht mehr die Schnäppchenfarbe, habe ich jetzt festgestellt. Immer mehr Einkaufsläden versuche mich in das Licht zu führen und was rot auszuzeichnen, was gar kein Schnäppchen ist. Da wird dann ganz normal einfach was rot auszeichnet und sogar teilweise Angebot hingeschrieben, obwohl es der ganz normale Preis ist. Und es ist ganz viel. Und deswegen habe ich mir in einem Laden neulich gefragt, vor allem Kaufland, warum ist es rot? Da sagt die Frau, es muss halt raus. Und da dachte ich so, aber das hat ja nichts mit meinem Schnäppchen zu tun. Und das ist überall. Und ganz besonders fies ist es bei Netto, das ist dieser Discounter, im Kassenbereich. Da ist nochmal so, weil dann stehst du da, schiebst zur Kasse und dann siehst du noch was Rotes und dann gehst du nochmal hin. Und jetzt muss ich immer gucken, ob es wirklich ein Schnäppchen ist. Und deswegen ist Rot ist nicht mehr die Schnäppchenfarbe. Ich bin irregeführt und deswegen ist Rot für mich der Bär der Woche.
Holger Czapitz, ein Mann sieht rot. Und bei der Farbe Rot sind wir auch gleich beim Bullen. Denn der Bulle, der reagiert ja eigentlich auf
Rot. Was ist denn dein Bulle?
So, du bist so eigentlich ein geborener Bulle, wenn du so auf Rot anspringst.
Ja.
Er sieht rot und man weiß ja, ne, dass das Hirn ja bei sehr wenigen Dingen nur aussetzt.
Und bei Rot
unter anderem,
bisher.
Ja, bei Rot und bei Schnäppchen.
Ja? Bei Schnäppchen. Ja.
Bei Schnäppchen.
Und das ist ja das Miese. Das ist ja deswegen sage ich es ja.
Aber die wollen dich immer nur austricksen. Und deswegen musst du beim Einkaufen rational agieren.
Ich habe meinen Chef getroffen heute und er erzählte mir, er wäre beim Edeka gewesen, hätte auch was rot gesehen. Und da heißt Rot nicht nur, da ist nicht Angebot, sondern da heißt es einfach nur Discount billig. Das ist so eine neue Sache. Und da kriegst du das genauso teuer wie beim Discounter und das ist Rot
Wenn schon die Wirtschaft.
Und er fühlte sich auch, und er fühlte sich auch in das Licht geführt. Rot ist einfach, das ist nichts
mehr. Muss man halt dahinter gucken, ja? Auf ein Preisschild gucken. Rational handeln.
Discount wie ein Homo
Ökonomicus, ein rational handelnder Wirtschaftsakteur. Wenn das schon nicht mal Wirtschaftsgrundjournalisten können, wie soll sich denn der normale Mensch dann beim Einkauf richtig verhalten?
Was ist denn dein Bulle?
Im Einkauf liegt der Gewinn.
Ja.
Und wo ist mein Bulle?
Ja, ich weiß nicht, wo dein Bulle ist. Hast du einen Bullen?
Ich habe auch noch einen Bullen.
Hast du einen?
Gut. Und zwar auch was Schönes über die ganze Weltwirtschaft. Die OECD, die erwartet die geringste Arbeitslosigkeit seit 1980 in den Industrieländern. Die gibt eben auch immer ihre Prognosen heraus. Und der Grund liegt darin, dass das starke Wachstum, das wir aktuell beobachten, in vielen Ländern auch mit einem kräftigen Arbeitsplatzaufbau verbunden ist. Und die Arbeitslosenquote in den 35 Mitgliedern dieser OECD, die wird im Schnitt auf 5% fallen. 2017 lag sie noch bei knapp 6%. Das ist eben ein guter Indikator, dass es der Weltwirtschaft gut geht und dass dann vor allem die kleinen Leute, die Arbeitnehmer, davon profitieren.
Aber du weißt auch, das ist doch ein nachlaufender Indikator.
Ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt.
Ja, siehst du, und dann ist es möglicherweise noch ein letztes Hurra und dann geht's runter. Möglicherweise.
Kann aber auch noch besser werden.
Aber wir hatten ja auch letzte Woche, war ja mein Bulle, der frustrierte Arbeitnehmer, der so viele Chancen wie nie hat, endlich mal seinem Chef zu sagen, wie doof er seinen Job findet. Und das passt jetzt ins Bild.
Natürlich. Ja. In Deutschland ist es ja ganz besonders gut, muss man sagen. Und auch in den USA. Brummende Arbeitsmarktdaten, die wir da letzte bekommen.
In Italien ist es noch nicht so. Und weißt du, warum auch nicht? Da gibt es nämlich diese ganzen Familienunternehmen, die in fünfte oder sechste Generation geführt werden. Das ist nicht so, dass die sagen, oh, wir wollen ein Weltunternehmen draus machen, sondern die sagen sich so, oh, ich möchte mein schönes Leben haben. Und ich nehme das, was aus dem Unternehmen rauskommt, das ist mir genug. Und da brauche ich ja gar nicht, mich mehr so anzustrengen. Und das ist das eins der Probleme Italiens. Und deswegen gibt es auch nicht so viele Jobs, weil die auch denken, auch wenn ich eine kleine Firma habe mit 10 Angestellten, mehr will ich da auch nicht haben, weil sonst komme ich da in den Kündigungsschutz. Und ganz, die haben ganz komisches Arbeitsrecht, was übrigens wieder zurückgedreht werden soll.
Ja, das ist das Problem.
Das ist ein riesiges...
Unterstellst jetzt wieder, der faule Italiener will nicht arbeiten. Also das finde ich...
Nein, ich habe nicht gesagt, der faule Italiener.
Den ich da raushöre, der gefällt mir gar nicht. Sondern es liegt an diesen Grundstrukturen.
Nein,
eben an den mangelnden Reformen.
Andere Kultur. Lass sie doch einfach schön leben. Das ist auch überhaupt nicht mein Problem. Aber wenn der Deutsche gerne noch ganz fleißig ist, dann passt es halt nicht so gut zu jemandem, der ein bisschen lässiger das Leben haben will. Das kann möglicherweise nicht passen. Das ist jetzt kein Klischee.
Aber ich finde es auch ein Problem, dass die Arbeitsmarktreform zurückgedreht werden sollen. Die Rentenreform zurückgedreht worden. Das ist ja fast wie in Deutschland die Rente mit 63. Das war übrigens auch dann sozusagen italienische Politik. Das darf man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Denn Rentenreform zurückdrehen, das haben wir auch gemacht. Und sozusagen Hartz. Wir können es uns gerade leisten, aber künftige Generationen werden die Zeche zahlen. Das ist ja nichts, was man dann nur in guten Zeiten wie jetzt bezahlen muss, sondern das musst du ja für alle künftigen Jahre auch bezahlen. Das ist das Problem an solchen Wahlgeschenken, wie sie auch in Deutschland gerne verteilt werden.
Gut. Ja. Aber wer Aktien hat, der hat eine Zukunft.
Natürlich.
So, jetzt komme ich zu meinem Bullen der Woche. Und mein Bulle der Woche ist.
Altersvorsorge.
Ja? Mein Bulle der Woche ist Donald Trump.
Hopp.
Ja.
Bulle.
Donald Trump, Bulle.
Oh,
ja, es geht
ein
nicht.
Trump-Verehrer.
Nein, ist kein Trump-Verehrer. Ich finde,
bin gespannt.
Die Trump'sche Rabulistik.
Was ist das schon wieder für ein Wort?
Rabulistik, das ist so eine Art Rechtsverdrehungsverständnis. Und zwar hat Herr Trump gesagt, er hat ja das Recht, sich selbst zu begnadigen. Und deswegen könne er eigentlich alles tun. Und er könne zum Beispiel diese Ermittlungen dieses Sonderermittlers Mueller, der wegen des Russland-Einflusses bei den Wahlen ist, könnte einfach stoppen und könnte sagen, stopp, den Trump habe ich selbst begnadigt. Und er kann das mit allen Sachen machen. Das hat er jetzt so wirklich, er hat geschrieben, er hätte Rechtsgelehrte gefunden, die ihm genau das bestätigt hätten. Und deswegen könne er doch einfach leben wie König Trump, wie so ein Monarch, sich selbst begnadigen und alles machen. Und die letzte Sache, die er gemacht hat, ja am vergangenen Freitag, waren ja gar nicht mal so sehr die Zölle, das war ja ein Riesending, aber er hat beispielsweise ein Staatsgeheimnis verraten. Er hat schon mal die Arbeitsmarktdaten 2 Stunden vorher mal eben getwittert, was natürlich auch verboten ist, wo er eigentlich auch Ärger kriegen könnte, wegen Insider-Veröffentlichung. Aber er kann sich selbst begnadigen und deswegen mein Bulle der Woche, Donald Trump. Ich finde, das ist so eine revolutionäre Idee, das könnte von meinen Kindern stammen, die sagen, oh, weißt du, wenn das so ist, Papa, dann ist es doch auch so. Und einfach so eine Art, selbst sich dann so zu sehen und zu sagen, jetzt darf ich doch Fernsehen gucken oder das machen. Und das macht er auch. Ich kann mich benehmen, wie ich will und keiner kann mir was, weil ich mich selbst
beklagen kann. Dafür vergibst du einen Bullen der Woche?
Ich finde, das
also du hebst den Daumen?
Ich finde das, ich meine, das mit Demokratie hat das jetzt nicht so viel zu tun. Das hat nichts mit meinem Demokratieverständnis zu tun. Aber ich finde einfach, so eine Argumentation und so eine rechtsverdreherische Argumentation finde ich einfach wunderbar.
Das findest du gut?
Ich finde das cool, wer dafür so gut argumentieren kann. Deswegen gibt es bei mir ein Bullen. Ja.
Naja.
Okay, ich also merke schon, dich habe ich nicht überzeugt.
Für welche Bullen, die sich begeistern können. Und
ja,
für bin gespannt, für welchen Diktator du nächste Woche dich erwärmen kannst. Nicht, dass Trump ein Diktator ist.
Du wolltest
dem
Trump eben noch den Friedensnobelpreis für seine Kindernummer machen.
Das hast du mir in den Mund gelegt.
Das hast du eben noch gesagt,
der
hätte das gemacht. Also insofern,
das war ein Erfolg.
Ja? Bin ich mit meinem einfachen Bullen der Woche doch relativ glücklich. Du wolltest dir gleich einen Friedensnobelpreis rausholen, die große Sache.
Bulle und Bär, der ist ja wie beim Brainstorming, wird nicht diskutiert. Aber ich melde Bedenken an. Ja, man kann ja meine Sorgenfalten hier und meine Nase rümpfen nicht sehen auf dem Podcast. Also, deswegen offiziell Bedenken, ja, gut, bei dieser Auswahl. So, das war schon in unserem heiteren Gesprächskreis hier. Ja. Wir wollen noch mal darauf verweisen, dass Sie gerne diesen Podcast abonnieren dürfen auf den einschlägigen Anbieterseiten.
Genau, und auch uns ein paar Sterne geben. Mittlerweile kriegen wir 38 Bewertungen haben wir bekommen bei iTunes. Mhm. Und wir sind bei 4,5. Da geht noch mehr.
Wir würden das Niveau gerne halten, aber wie gesagt, das sind Sie natürlich ganz unvoreingenommen. Wir wollen Sie an dieser Stelle nicht beeinflussen.
Genau. Sagen Sie es weiter.
Sie können uns aber, sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, das ist die alte Einzelhändlerweisheit, sagen Sie es uns.
Genau.
Ja,
da gibt es diese E-Mail-Adresse.
weltpodcast@welt.de.
Nee, ich glaube Wirtschaftspodcast@welt. Wirtschaftspodcast@welt.de.
Aber gut, dass der Chef jetzt mal aufpasst.
Aber wenn Ihnen was nicht gefällt, können Sie sogar die Defnersche Adresse schicken. Das ist schon okay. Ja,
Wirtschaftspodcast@welt.de. Sei es nochmal gesagt. Abonnieren Sie uns und wir bleiben wie immer Bulle
und Bär.
Defner
und Chapitz.